Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Schönen guten Abend zu unserem Donnerstagsduell, in dem es natürlich wieder unter anderem darum gehen wird, ob sie nun kommt oder nicht kommt. Die Rede ist von der Zuckerl-Koalition, wer sie befeuert, wer sie verhindern will, und es diskutieren wie immer einerseits Veronika Born-Mehner, linke Publizistin, hallo, und andererseits Leo Lugner, FPÖ-Politiker.
Schönen guten Abend, hallo.
Ich fange mit Veronika Born-Mehner an und wie es denn jetzt ausschaut. Weil eigentlich vor wenigen Tagen oder vor 48 Stunden haben sich ja jetzt seit langem wieder vereint Kanzler Karl Nehammer, SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler und NEOS-Chefin Meindl Reisinger zusammengezeigt und haben alle drei versucht zu signalisieren, eigentlich läuft alles eh ganz super, läuft alles ganz super, und sind wir alle nur zu kritisch?
Ich glaube, es läuft überall überraschend gut, abgesehen von dieser kleinen Frage der Finanzen und des Budgets. Da läuft es, glaube ich, nicht ganz so gut. Ich glaube immer noch, dass vor allem ÖVP und SPÖ das wollen. Mein Eindruck jetzt der letzten zwei Tage war, dass die NEOS jetzt beginnen, ein bisschen Gas zu geben. Und da unter anderem mit einer Forderung kommen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, nämlich Pensionen, weil da sollte Ihnen eigentlich klar sein, dass das sowohl für SPÖ als auch für ÖVP ein maximal unangenehmes Thema ist. Plus, was ich vom zeitlichen Ablauf her auch nicht ganz verstehe, ist, es ist ja in Ordnung, dass man quasi mit einem Forderungsprogramm oder einem Themenprogramm in Verhandlungen reingeht. Ich verstehe nur nicht, warum man so einen Katalog dann nach 3 oder 4 Wochen vorlegt. Das hätten sie eigentlich schon ein bisschen früher machen können. Also das finde ich jetzt ein bisschen eigenartig.
Also grundsätzlich kann man sich generell wundern, wie das Ganze aufgesetzt wurde. An sich sage ich dazu, dass da nicht gleich klare Vorgaben waren. Aber ist das wirklich so überraschend, dass die NEOS eine Pensionsreform fordern? Weil ich kann mich erinnern, bei uns in der Elefantenrunde vor der Nationalratswahl hat Beate Meindl-Reisinger ebenfalls gesagt, es muss eine Pensionsreform geben.
Na, es ist insofern überraschend, dass sie es auch tatsächlich umsetzen wollen. Also wenn ich mir beispielsweise anschaue, was Christoph Wiederkehr bei der letzten Wienwahl alles erzählt hat, er möchte die Stadträte ohne Aufgabenbereich abschaffen, er möchte das in den Wiener Gemeinderat und Landtag halbieren, er möchte die Bezirksvorsteher, Stellvertreter einsparen. Nicht eine einzige dieser Forderungen. Ja, so, und genau die gleiche Situation haben wir jetzt. Natürlich wünschen sich die NEOS viel, aber dass sie das jetzt auch umsetzen wollen, ist natürlich, sage ich jetzt mal, ein Ausschlusskriterium für diese Koalition zusätzlich. Wenn sie das so machen würden wie Christoph Wiederkehr in Wien, einfach halt vor der Wahl irgendwie, wie es eh viele Politiker machen, ihre Geschichten drucken und nachher dann einfach umfallen und so zu tun, wie wenn er das nie gesagt hätte, dann wäre das ja kein Problem. Aber jetzt, dadurch jetzt hier offensichtlich doch irgendwo man etwas von den eigenen Forderungen umsetzen möchte, das kann natürlich dann noch zusätzlich ein Knackpunkt sein. Wobei ich mich überhaupt wundere, was man sich da alles gegenseitig in den Medien ausrichtet. Und jetzt kommt noch dazu zusätzlich eine Situation. Jetzt war ich gerade mit einem wichtigen internationalen Botschafter Mittagessen und der erzählt mir und zeigt mir ein Video, was sich ÖVPler herumschicken,
Das betrifft unsere Elefantenrunde.
Nein, betrifft es überhaupt nicht. Nein.
Ach so, weil da
KI-gemachtes Video, wo Donald Trump und Karl Nehammer miteinander telefonieren und am Schluss kommt Sebastian Kurz, der irgendwie Karl Nehammer daran erinnert, dass er eigentlich da gar nicht der ÖVP-Obmann sein soll. So in die Richtung kommt das raus. Und das hat der von ÖVPlern geschickt bekommen. Also offensichtlich ist da der nächste Krach in der ÖVP noch vorprogrammiert.
Dazu kommen wir eh noch. Es gibt noch ein anderes KI-manipuliertes Video und das ist ziemlich krass. Das zeigt unsere Elefantenrunde damals, also vor der Nationalratswahl, und plötzlich eine völlig gefakte Szene, dass sich Karl Nehammer, Andreas Babler und Beate Beate Meindl-Reisinger im Studio die Haare raufen und prügeln. So weit sind wir jetzt leider mit Deepfake-Videos und es wird natürlich alles noch zunehmen. Aber kommen wir zum Ernst der Lage zurück. Also von dem, was ich recherchiere, reißt sich niemand die Haare, sie prügeln sich auch nicht. Aber es gibt natürlich schon immer wieder Spannungen. Zu dieser Pensionsreform-Geschichte, da würde ich noch gern kurz bleiben. Ich würde nachher dann natürlich auf die Steuerfragen kommen. Da ist von dem, was ich höre, die Erklärung der NEOS, dadurch, dass die generelle Situation immer dramatischer würde, müsse man bei den, bei den Pensionen ansetzen. Das würde Einsparungen bringen, das würde das System retten und ich weiß nicht was. Ja. Das ist für Sie kein Argument.
Natürlich muss gespart werden und natürlich wäre es möglich, über Pensionen Geld einzusparen, aber da beißt sich halt die Katze in den Schwanz. Das Problem ist ja, wir haben jetzt, vor allem wenn man auf Frauen schaut, ab 45 sehr, sehr viele Menschen, die keine Arbeit mehr finden. Wir haben sehr, sehr viele Menschen, die direkt aus der Arbeitslosigkeit in die Pension gehen. Dadurch wird ihre Pension noch einmal kleiner. Das darf man auch nicht vergessen. Also viele Frauen, die ohnehin schon eine viel kleinere Pension haben als Männer. Wir wissen ja, die zwei Gruppen der Armutsbetroffenen in Österreich sind alte Frauen und Alleinerzieherinnen. Und genau diejenigen würden ja, wenn sie später in Pension gehen, dann noch länger in der Arbeitslosigkeit sein. Das heißt, fiktiv könnte man sagen, ja, da sparen wir uns Geld. Aber de facto werden die keinen Job bekommen. Das heißt, ich persönlich lass mir schon einreden, dass es Jobs gibt, die man länger machen kann als andere. Und dass man auch darüber diskutieren kann, meiner Meinung nach, ob es Branchen gibt, wo man durchaus auch bis Mitte 60 arbeiten kann. Okay, aber da muss doch vorher mal für diejenigen,
bis Mitte 60 sollte man ja arbeiten.
Eigentlich ja, aber Frauen ist ja das auch.
Ja, Frauen, also
real, also
aber ich glaube, der
Zugang da ist ein völlig falscher. Sorry, wenn ich da jetzt kurz einhake, darf ich das? Es ist der Zugang ein falscher. Man sollte doch Anreize schaffen, dass wenn jemand arbeiten will in der Pension, dann steuerfrei dazu verdienen kann.
Aber das will ja die ÖVP.
Ja, das ist eine gute Idee. Aber das andere, was da noch zusätzlich wollen, das ist absurd. Das kann man nicht fordern. Man kann ja doch nicht irgendwo Leute verpflichten, noch länger zu arbeiten, die schon viel für dieses Land getan haben und die in diesem Land schon enorme Leistungen erbracht haben.
Ja, aber grundsätzlich, also wir sehen, die FPÖ ist dagegen, das glaube ich, weil das wäre keine sehr populäre Maßnahme, aber ist es nicht so?
Ist auch absurd.
Naja, ist es wirklich absurd, weil jetzt, ich komme zu dem Punkt auch gleich, aber grundsätzlich sagen ja auch Wissenschaftler, aber natürlich, das ist auch das Argument der NEOS, die Menschen werden älter. Das heißt, sie bleiben länger in Pension. Es gibt gewisse Branchen, also es ist hoffentlich jedem klar, dass man einen Arbeiter, der physisch arbeiten kann, nicht zwingen kann, bis 67 oder bis 70 zu arbeiten. Aber Menschen, die zum Beispiel eher in geistigen Berufen arbeiten und geistig fit sind, könnten natürlich bis Ende 60, 70 arbeiten. Aber das Problem ist, dass der Arbeitsmarkt, also dass die Betriebe das meistens nicht hergeben. Aber warum sind Sie prinzipiell dagegen?
Ich glaube, wir haben da noch ein weiteres Thema, was überhaupt nicht besprochen wird, dass mittlerweile immer mehr Menschen studieren und mittlerweile normale Berufe.
Na,
das ist schon ein Problem, weil diese Leute kosten in der Zeit der Ausbildung zusätzlich Geld und zahlen in dieser Zeit keine Steuern. Ich komme selbst aus dem Einzelhandel. Früher war es so, dass Managementfunktionen im Einzelhandel prinzipiell von Menschen gemacht wurden, die eine Lehrausbildung gemacht haben und dann Berufserfahrung gesammelt haben und später dann Filialleiter, Regionsleiter, Einkäufer, Geschäftsführer geworden sind. Mittlerweile ist es so, dass man für diese Jobs nur mehr Leute nimmt, die irgendwo ohne Praxisausbildung von einer Universität kommen. Aber das Gleiche ist mittlerweile auch schon bei Sekretärinnen. Früher hat eine Sekretärin, eine gute Chefsekretärin, eine Ausbildung auch in staatlichen Betrieben oder Gemeindebetrieben, eine gute Ausbildung als Bürokauffrau gemacht und ist dann aufgestiegen und hat die Karrieremöglichkeit gehabt, Chefsekretärin zu werden. Mittlerweile will man da auch nur mehr, wenn man sich auch die Stellenausschreibung der Öffentlichkeit anschaut, dann sind das Firmen, die im Staat und staatsnahen Betriebe sind, beziehungsweise auch Jobs innerhalb der Verwaltung, sind immer mit einem Studium geformt. fordert. Und man zwingt dann die Leute sozusagen auch in die Universitäten. Und ich bin überzeugt, dass eine gute, ausgebildete Chefsekretärin, die einen Lehrabschluss hat, genauso gut ist wie irgendeiner, die von der Universität kommt. Okay. Und wir aber sollten ja, uns jetzt auch mal von dieser Überakademisierung, reden. Ja, es greift aber natürlich ineinander.
Die Bildungsexpansion der 70er Jahre ist eine Tatsache, was aber auch eine Tatsache ist, über alle Altersgruppen hinweg arbeiten 60% der Studierenden, bei denen die 23 Jahre und älter sind, die vermeintlich so viel Geld kosten, das sind 80-90% berufstätig. Es gibt wenige Branchen, wo man jetzt mit einem reinen Studienabschluss ohne Berufserfahrung irgendeinen Job bekommt. Da kriegt man unbezahltes Praktikum. Wenn man Glück hat, kann man vielleicht noch irgendwo einen befristeten Dienstvertrag kriegen, aber die unbefristete Vollzeitanstellung kriegt man nicht, wenn man keine Berufserfahrung hat. Muss man schon auch dazu sagen. Aber ja, ich bin auch der Meinung, man muss nicht für alle studiert haben. Und ich bin vor allem der Meinung, dass die duale Ausbildung eigentlich ein enormes Potenzial hat. Aber es muss möglich sein, dass wenn jemand 40 ist und er hat bis jetzt als Maurer gearbeitet, dann müsste der Mensch mit 40 zum Beispiel über die duale Ausbildung noch in einen technischen Beruf umgelernt werden können. Weil Maurer wird er mit 50 keiner mehr sein können. Aber Bauingenieur für irgendwelche Solaranlagen oder sowas kann er mit 50 wahrscheinlich schon noch machen. Das Problem ist nur, die duale Ausbildung, so wie wir sie in Österreich leben, ist für Menschen gemacht, die maximal 25 Jahre
sind. Ich würde trotzdem gern zurückkehren zu den Regierungsverhandlungen, auch wenn ich das jetzt ein durchaus interessanter Exkurs war gegen Unis und für das duale Bildungssystem. Ich habe nichts dagegen. Ich bin, ich glaube, nur in einem Land, wo man eh schon intellektuellenfeindlich genug ist, ist Universitäten-Bashing nicht unbedingt super, aber was soll's?
Da könnte man viel einsparen, dort die ganzen Genderwissenschaften und dergleichen, wo lauter Leute irgendwo Ausbildungen bekommen, die keinen positiven Beitrag dieser Gemeinschaft zurückgeben können.
Ich habe zum Beispiel einen jungen, sehr engagierten Kollegen, der Mathematik studiert. Das ist zum Beispiel sehr lobenswert, das ist ein wichtiges Studium. Wir brauchen auch Medizinstudenten.
Mathematikerstudium ist jetzt nicht für und Journalisten das richtige Studium, oder?
Warum? Mathematik schult in Logik. Und wenn man es mit ganz Politikern zu tun hat, ist es immer gut, wenn man in Logik trainiert.
Zwei guter Konter.
Also grundsätzlich, schon Bismarck wusste, Wissen ist Macht. Ich bin hier all für gute Ausbildungen. Wollte ich nur kurz sagen. Als Moderatorin darf ich dann und wann noch eine Meinung haben, auch wenn das manche nicht wollen.
Weil es gibt gute akademische und nicht akademische Ausbildungen.
Das sind sich
auch alle einig.
Definitiv.
Aber ich glaube, das wird nicht das Problem sein. Das Problem ist, unser Arbeitsmarkt und unser Pensionssystem stellt auf eine dauerhafte, möglichst durchgehende, gleichmäßige Beschäftigung aus.
Das gibt es nicht.
Davon sind wir meilenweit entfernt. Und jetzt einfach nur zu sagen, die Leute sollen länger arbeiten, ohne dass es diese Jobs gibt, spart uns kein Geld.
Okay,
weil dann finanzieren sie ja dann über das Arbeitslosengeld und über die Mindestsicherung oder Notstand.
Das würde sogar teurer werden am
Ganz
Ende.
Genau. Was eine Möglichkeit wäre, meiner Meinung nach, und das könnte auch eine Kompromissmöglichkeit sein, wo sowohl ÖVP als auch SPÖ mitgehen, wäre zum Beispiel, dass man sagt, die Lohnnebenkosten, die ja ein erheblicher Faktor sind, werden ab einem gewissen Alter geringer, weil man zum Beispiel ja eh schon so und so viele Jahre ins Pensionssystem eingezahlt hat. Und dann muss man zum Beispiel, wenn man freiwillig länger arbeiten möchte, das wäre für mich auch etwas, was man sich denken kann, wenn der Herr Universitätsprofessor gerne mit 75 noch arbeiten will, soll er das machen, dann soll er halt dafür in der Sozialversicherung zum Beispiel nicht mehr in die Arbeitslosenversicherung einzahlen müssen, weil die wir dann immer brauchen, oder auch nicht mehr ins Pensionssystem, weil da hat er ja eh schon brav seine 40 Jahre.
Für alle, die mit nach 65 arbeiten wollen. Es gibt zum Beispiel zig Anwälte, Ärzte und Sonstiges, die natürlich weiterarbeiten. Warum sollten sie es auch nicht? Oder übrigens auch Unternehmer, die immer weiterarbeiten wollen.
Und also, für Arbeitgeber ist es wiederum attraktiv, weil die älteren Beschäftigten, die ja jetzt das Problem haben, dass sie wegen einem Senioritätsprinzip, sprich die Löhne werden, je älter man wird, immer höher, sind die älteren Beschäftigten jetzt teilweise zu teuer im Vergleich zu jungen. Die würden dann wiederum günstiger werden, weil die Sozialversicherungsbeiträge geringer werden und die Lohnnebenkosten ja eh das sind, worüber alle streiten. Also ich glaube schon, man könnte da Kompromisse finden, aber jetzt reinzugehen, und das ist das, was ich bei den Neos nicht verstehe, nach 4 Wochen Verhandlungen, oder ich weiß nicht, wie lange sie da jetzt sitzen, lassen und dann auf einmal eine Maximalforderung aus dem Hut kramen wie und jetzt sollen bitte alle länger arbeiten, das ist was, das kann ich nicht nachvollziehen. Das finde ich einfach nicht konstruktiv an dem Punkt.
Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach reden wir dann weiter, ob überhaupt ein Kompromiss auch jenseits von Pensionen möglich ist, zum Beispiel bei den Themen Erbschafts- und Vermögenssteuern und wie eigentlich das Budget saniert werden kann. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Donnerstagsduell mit Veronika Bornena, hallo, und Leo Lugner, links gegen rechts. Im Moment sind, glaube ich, beide gegen die Neos. Das eint sie jetzt gerade, aber kehren wir. Wir haben ja schon über die Forderung der Neos geredet, Pensionsreform, das überrascht euch ein bisschen mehr als mich. Aber die Forderung der SPÖ nach, er lacht.
Ja, habe ich gerade vorher gesagt, die SPÖ-Forderung oder diese permanenten Anpatz-Geschichten während Koalitionsverhandlungen in den Medien, das ist ja irgendwo...
Also die Forderung, dass die ÖVP die Kategorie
genau, habe ich auch schon, lustigerweise, offensichtlich haben sie es irgendwo bei mir gestohlen auf Twitter, ich habe das auf X schon vor mehreren Wochen geschrieben, aber es ist...
Aber was mal, ist da die Forderung?
Die Forderung ist, dass die ÖVP die KTM-Schulden übernehmen soll, das ist natürlich eine sehr ambitionierte und lustige Forderung ist, aber das während Koalitionsverhandlungen, sage jetzt mal, den Verhandlungspartner über die Medien auszurichten, ist halt, sage jetzt mal, durchaus sehr ambitioniert, wenn man möchte, dass am Ende des Tages es doch zu einer Regierung kommt. Und es passieren hier so viele Dinge, wo sich öffentlich über den Finanzminister gestritten wird, wer soll das machen, wo jetzt eben irgendwelche anderen komischen Forderungen öffentlich kommen, wo ich sage, das kann sich am Ende des Tages alles, es war jetzt niemand aus der Steuerungsgruppe richtig, aber das sind eben alles solche Dinge, wo ich sage, das steht alles auf sehr wackeligen Beinen und das schaut alles nicht nach Erfolg aus. Auch wenn natürlich der Karl Nehammer weiß, es ist seine letzte Chance, Bundeskanzler zu bleiben und den Posten hat er sich irgendwie gewöhnt und den hat er gern und den möchte er unbedingt behalten. Aber in seiner eigenen Partei sägen sie an seinem Sessel, Fussi sägt am Babler, ob das erfolgreich wird oder nicht, haben wir eh schon oft diskutiert. Aber auch das ist irgendwo im Bild nach außen irgendwo sehr, sehr komisch, richtet ja auch permanent irgendwo dem Parteivorsitzenden irgendwas über die Medien aus. Das ist alles irgendwo ein Bild, wo ich sage, so wird es nicht funktionieren. Das ist ein Bild, was da irgendwie um sich greift, was ein sehr unschönes ist und damit wird es keine Koalition geben, glaube ich.
Was, glaube ich, wirklich nicht kommen wird, auch falls diese Koalition kommt, sind Erbschafts- und Vermögensteuern. Das wissen wir, die SPÖ fordert das eigentlich seit 15 Jahren die ganze Zeit. Es kam nie. Warum fordert die SPÖ es weiterhin? Sie weiß ja genau, es kann diese Koalition mit ÖVP und Neos nicht geben, wenn sie bei dieser Forderung bleiben, weil da schließen wirklich beide Parteien kategorisch aus.
Na, ich glaube, dass die SPÖ in diesen Verhandlungen schon so weit ist, dass sie sagt, wenn es nicht diese Art der Umverteilung ist, dann gibt es eine andere Art der Umverteilung. Also ich glaube, worum es tatsächlich geht, ist, dass irgendeine Form der Umverteilung tatsächlich stattfinden muss. Wenn man es nicht über Erbschafts- und Vermögensteuern macht, was der naheliegendste und sinnvollste Weg wäre und was ich halt aus meiner tiefsten Überzeugung heraus auch sagen muss, es wäre wirklich wichtig und es wäre richtig und es wäre sinnvoll,
Erbschafts- und Vermögensteuern zu machen. Aber es ist halt nicht realistisch in dieser
Parteienkonstellation. Ja, leider, weil es mit diesen beiden Parteien halt leider nicht geht. Aber dann wird man einen anderen Weg finden müssen, wie man das macht. Außer man will wirklich, dass die FPÖ weiter durch die Decke geht, weil was eine Tatsache ist, der allgemeine gesellschaftliche Wohlstand nimmt ab, die Wohnkosten steigen, die Energiepreise werden jetzt bald wieder durch die Decke gehen. Die Lebensmittelpreise, ist heute eine neue Studie präsentiert worden vom VKI, sind in Österreich um 15-20%, bei Kaffee sogar 35% teurer als in Deutschland. Ich glaube, das haben wirklich viele immer noch nicht verstanden und manche spüren es vielleicht auch nicht, weil sie halt kein reguläres Einkommen haben. Aber es wird wirklich immer weniger schön, in Österreich zu leben, weil es immer teurer wird und man immer weniger das Gefühl hat, dass von dem, was man sich erarbeitet, auch noch was übrig bleibt. Und wenn es dieses soziale Aufstiegsversprechen nicht mehr gibt und wenn die Leute sich das Leben kaum mehr leisten können, natürlich führt das zu großem Unmut, wenn es dann gleichzeitig so ist, dass man sieht, okay, andere verdienen immer mehr und denen geht es immer besser. Und man wird das Thema angehen müssen, meiner Meinung nach, zu 100%.
Das ist halt der völlig falsche sozialdemokratische Zugang oder sozialistische Zugang. Wir haben in Österreich kein Steuereinnahmenproblem, sondern wir haben ein Steuerausgabenproblem. Und allein, wenn ich mit offenen Augen durch diese Stadt gehe und mir anschaue, wo diese Stadtregierung überall sinnlos Baustellen macht, der letzte Fall ist bei mir im 6. Bezirk am Christian-Broder-Platz, wo der Platz umgestaltet wurde um Millionen. Man verschweigt ja die Summe und versucht es irgendwie zu verheimlichen, wie viel zig Millionen für den blöden Platz hinausgegeben wurden. Er schaut genauso aus wie vorher. Ja, es ist nichts verändert worden. Und das passiert überall. Und wir haben ein Problem, dass viele Menschen nur mehr auf der sozialen Hängematte liegen und sich von allen anderen, die fleißig sind und arbeiten, finanzieren lassen. Und wenn einer besonders fleißig ist und ein bisschen mehr verdient, um den dann zu besteuern, das ist ein Unsinn und das wird nicht funktionieren. Das Einzige, wo wir darüber diskutieren könnten, ist, dass man endlich einmal ein Steuerungsmodell findet, wie man große Konzerne besteuert, die versuchen, Gewinne in Form von Abgaben ins Ausland zu transferieren. Darüber kann man diskutieren, dass das eben problematisch ist, dass Starbucks beispielsweise Millionen ins Ausland schickt, ohne hier bei uns zu versteuern, dass wir eine Möglichkeit finden müssen, wie man Internet-Einkäufe besteuert in Österreich, dass auch der österreichische Steuerzahler einen Vorteil davon hat und der heimische Handel nicht benachteiligt
ist.
Der stationäre Handel.
Sie finden
die Lösung nicht. Es ist schön, dass Sie einig sind, aber sollten Sie sich da an einer Lösung arbeiten, anstatt irgendwo wieder irgendwo ein sozialistisches Modell zu finden. Da gibt es einen, der hat vielleicht noch ein paar Millionen, die man wegnehmen müssen. Und vor allem, was zählt dann da alles dazu? Wenn einer ein Haus besitzt, ein schöneres, dann ist er genau schon betroffen von dieser Millionärssteuer.
Aber das kommt hier nicht.
Ja, kommt da Gott sei Dank nicht. Natürlich, aber das ist die Forderung, die absurde.
Wovon ich rede? Ich rede jetzt nicht konkret von Einnahmen, ich rede auch nicht konkret von Ausgaben, sondern ich rede von einer grundsätzlichen Verteilungsfrage. Und in der grundsätzlichen Verteilungsfrage haben wir ein Problem. Und ob man das jetzt über Steuern macht, ob man das über Sozialleistungen macht oder ob man das über Sachleistungen macht, ist mir wurscht. Aber wir haben ein Problem, wenn sich Leute nicht mehr leisten können, ihre Kinder auf den Skikurs fahren zu lassen. Und damit meine ich die Mittelschicht, die sogenannte. Und gleichzeitig sehen wir aber, dass Leute alle 14 Tage mit dem Privatjet irgendwo hinfliegen. Das geht sich nicht aus.
So, ja,
das ist nicht demokratisch.
So, aber nimmt man den Privatjet weg, bin ich überzeugt, dass dieser Staat es nicht schaffen wird, dass sich dann irgendein Einzelner dafür einen Skikurs leisten kann, sondern es wird das Geld wieder für ein ideologisches Schwachsinnsprojekt ausgegeben,
glaub,
wo man den Privatjet verkauft hat.
Gehen wir mal weg von dieser Annahme, dass hier jemand enteignet werden soll.
Genau, darum geht es nämlich überhaupt nicht.
Nein, natürlich geht es da darum.
Nein.
Okay, lassen wir das ganz kurz, diesen Gedanken aus. Ich würde gerne den anderen Gedanken aufgreifen, weil das ist durchaus etwas, mit dem die FPÖ früher Wahlen ziemlich gewonnen hat, nämlich genau mit dieser Angst vorm sozialen Abstieg, mit Zukunftsängsten, und die sind ja real.
Natürlich.
Also das, was die Veronika Born-Mena da anspricht, das wissen Sie auch, ist quer durch Österreich, haben viele Menschen Angst, dass sie ihren Kindern nicht mehr das Leben bieten können, dass sie gewohnt haben, dass sie selber nicht mehr das Leben leben können. Müsste man da nicht wirklich etwas machen?
Eine Firma nach der anderen geht pleite. Der Wirtschaftsstandort Österreich und Europa ist vom totalen Abstieg betroffen. Die Lösung, dann noch irgendwem mit einer neuen Steuer was wegzunehmen, das glauben euch die Leute nicht.
Aber was könnte man da machen?
Ausgaben den Wirtschaftsstandort wieder interessanter machen. Schauen, dass sich Unternehmen hier ansiedeln. Schauen, dass man ja mit Anreiz natürlich, und da gibt es ein Wirtschaftsprogramm, was von Ihrer Seite immer wieder als ganz böse irgendwo in der Vergangenheit kritisiert wurde. Das FPÖ-Wirtschaftsprogramm ist ein sehr gutes, Steuererleichterungen. Das Problem ist, dass zu uns keine Firma mehr kommen will, weil die Steuern zu hoch sind. Das wandern die Betriebe ab ins Ausland. Das beste Beispiel ist jetzt, oder andere Dinge, steiermannlicher, österreichischer Waffenproduzent. Österreich war übrigens einmal eines der Länder, die besten Waffen, Infanteriewaffen produziert haben, die es überhaupt gibt. Die Firmen, die Produktionsstätten sind aber mehrheitlich abgewandert. Glock produziert in den USA und auf anderen Standorten. Steyr ist jetzt kurz davor, seinen Standort in Österreich zu schließen und nach Slowenien zu gehen, nicht einmal weit, weil das Außenministerium, ÖVP geführt, muss man dazu sagen, die Ausfuhren in Länder, die schon lang österreichische Waffen kaufen, wie der Oman, die nicht kriegsführend sind, wo es auch kein Problem mit Islamisten gibt, die wollen neue Gewehre in Österreich kaufen und das ÖVP-Ministerium blockiert diesen Verkauf. Und das ist für solche Firmen ein Riesenproblem. Dann kommt dazu die Automobilindustrie, was ich vorher schon gesagt habe, die durch irgendeine falsche Umweltpolitik, weil man geglaubt hat, wir müssen hier in Europa, in Österreich die Welt retten und wir sind für das Aus des Verbrennermotors und wollen den Elektromotor. In der ganzen Welt wird mit Verbrennermotor weitergefahren werden. In Europa, wo wir die besten Automobilproduzenten haben, verbieten wir den Verbrennermotor, was wir zur Folge haben, dass die Firmen schließen werden, dass sie vor die Hunde gehen. VW ist jetzt der erste Konzern, der echte Schwierigkeiten hat. Und sind natürlich die österreichischen Firmen, die als Zuliefererfirmen für die deutsche Automobilindustrie massiv betroffen sind. Da wurde eine falsche linke Politik gemacht, dass wir müssen die Welt retten im Umweltbereich. Da werden wir dann irgendwo erfolgreich sein damit. Ich sage Ihnen, das ist alles, das zerstört die Wirtschaft, dieser linke Gedankengut.
Also unsere letzten Regierungen waren alle nicht links und es gab de facto keine linke Wirtschaftspolitik in den letzten 15 Jahren. Das einmal kurz einmal so viel dazu. Das nächste ist, niemand sagt, wir enteignen irgendjemanden und wir nehmen etwas weg und wir sagen jetzt auch nicht, wir wollen einen riesigen Staatsapparat, der alles, was privat ist, umbringt und alles irgendwie kontrolliert und niemand redet davon, die Planwirtschaft wieder einzuführen oder sonst irgendwas. Aber was halt schon evident ist und was ein Faktor ist, dass man schauen muss, dass der Großteil der Steuerlast nicht nur mehr auf dem Faktor Arbeit liegt, wie das immer so schön formuliert wird. Jetzt ist es so, der Großteil des Steuerkuchens wird durch reguläre durchschnittliche Beschäftigte erwirtschaftet. Und das ist natürlich ein Problem, weil wenn die immer weniger werden, weil sie einerseits älter werden, andererseits gehen die Jobs verloren und wiederum ist es so, die anderen gehen länger zur Universität.
Und viele wollen nicht arbeiten, die gibt es auch, kommen Frauen, dazu, sind Frauen alle eingeladen, Kinder,
dann gibt es ein Problem, weil dann gibt es einen immer kleineren Teil der Beschäftigten, die gleichzeitig immer mehr Steuern zahlen und das geht sich nicht aus. Also muss man schauen, dass die Steuern irgendwo anders herkommen. Und da gibt es sehr unterschiedliche Möglichkeiten. Man könnte ja zum Beispiel auch mal drüber nachdenken, ob unser System, das so ausgerichtet ist, dass wir Menschen nach Erfolgen und nicht nach Leistung bezahlen, überdenken. Ganz viele Dinge, die bei uns nicht bezahlt, nicht monetarisiert werden, weil sie vor allem unbezahlt in der Freizeit von Frauen erbracht werden, sind bei uns keine regulären Jobs. In den skandinavischen Ländern zum Beispiel wird 85% der älteren Menschen auf professionelle Art und Weise gepflegt und das erzeugt natürlich Wertschöpfung, weil das Frauenjobs sind. Bei uns ist das nicht so. Bei uns ist es so, dass 85% der Pflegeleistungen unbezahlt von den Frauen zu Hause gemacht werden. Und denen dann zu sagen, sie sind keine Leistungsträgerinnen und denen dann zu sagen, ja, sie zahlen ja nicht ins System ein und sie sind ja quasi nichts wert und Pensionen sollen es auch keine kriegen und arbeitslos dürfen es auch niemals sein, das geht sich halt auch nicht aus. Und man darf halt nicht vergessen, ein großer Teil dieser Erwerbslosen, formal Erwerbslosen, sind Leute, die ältere Leute pflegen, sind Leute, die Kinder erziehen, sind Leute, die sich um andere kümmern. Und darauf nimmt unser System keine Rücksicht. Also auch das wäre zum Beispiel eine Variante, um zu sagen, man schaut, dass diese Leute wieder Teil des Wertschöpfungsprozesses werden. Also es gibt ja unterschiedliche Schrauben, an denen man drehen kann. Und niemand sagt, dass es jetzt eine linke Politik wäre, zu sagen, wir nehmen den Reichen alles weg und machen den Staat riesengroß und dann sind wir alle arbeitslos. Niemand sagt, wir wollen alle das bedingungslose Grundeinkommen einführen. Niemand sagt,
wir wollen jedem viele bei SPÖ gesagt.
Nein, überhaupt
schon oft
nicht.
Gehört.
Aber damit gehen nicht. Sie zumindest nicht in Koalitionsverhandlungen.
Das sind Dinge, die sind so weltfremd, um die geht es überhaupt nicht. Aber gleichzeitig muss man halt schon noch irgendwo einsehen, dass als eines der wenigen Länder in Europa gar keine Erbschaftssteuer zu haben und gar keine Vermögenszuwächse zu
weil
besteuern.
Weil wir ja schon in einem Höchststeuerland leben. Jetzt, man kann aber natürlich bei parallelen Steuerentlastungen kann man natürlich über sowas diskutieren, aber jetzt hier eine zusätzliche Steuer einzuführen, die nach dem Modell Andi Babler, was er präsentiert hat, ab einer Million muss Vermögenssteuer bezahlt werden. Wem betrifft das? Es betrifft natürlich die Häuselbauer. Und es muss nicht wenig. Nein. 25% ein Haus, was irgendwo 1,5 oder 2 Millionen wert ist, das geht relativ schnell bei der aktuellen Immobiliensituation in Österreich. Und dass dann die Leute auf einmal 250.000 Euro Steuer zahlen müssten beim Erben, die haben das Geld teilweise nicht, weil da gibt es nur die Immobilie, da gibt es keine monetären flüssigen Dinge, die vererbt werden. Was heißt das? Das Haus muss verkauft werden, um überhaupt ein Erbe anzutreten zu können. Wer würde das Haus Haus kaufen, natürlich ein Immobilienspekulant.
Wiener, das merkt man, das ist auch in Ordnung. Und wenn ich mir jetzt den Wiener Speckgürtel anschaue, ja, da zahle ich 2 Millionen für ein Haus. Aber fahren Sie jetzt mal in die Gegend, wo ich wohne, da zahlen Sie für ein Haus 200.000 bis 300.000 Euro. Nicht alles ist Wien. Nicht überall sind die Immobilienpreise so. Und es ist schon ein Unterschied, ob ich mir einen Speckgürtel von Salzburg oder Wiener Haus kaufe. Das kann sich heute sowieso so gut wie kein normalsterblicher Mensch mehr leisten.
Ja, aber die sollen wir jetzt alle enteignen.
Aber überhaupt nicht. Aber man kann doch 1-2% Steuern zahlen, wenn man sowas erbt. Das hat doch nichts mit den Enteignungen zu tun.
25% Steuern ist das Modell vom Adi Babler. Und 30, wenn es noch ein bisschen mehr ist. Das kann nicht funktionieren. Und dass da die ÖVP Nein sagt und alle anderen vernünftigen Menschen sagen, er soll sich seine... Seine Ideen behalten, ist ja logisch.
Und das, wie gesagt, es hat was wirklich damit zu tun, wo diese Häuser stehen. Aber das normale Häuselbauerhaus von 60% der Österreicher und Österreicherinnen, die am Land wohnen, 1 oder 2 Millionen Euro wert wäre, das ist ein Blödsinn.
Das normale Häuselbauerhaus ist auch einmal sehr schnell, zum Beispiel in Wiener Kleingartenvereinen. Das sind nämlich auch alles irgendwelche Leute, die aus dem SPÖ-Dunstkreis kommen. Und da sind auch die Preise gleich einmal irgendwo
Wien
im sechsstelligen Bereich. Ja?
Aber uns schauen nicht nur Leute aus Wien zu.
Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und dann streiten wir gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem heutigen Donnerstagsduell mit Veronika Born-Mehner und Leo Lugner. Hallo, und ihr habt euch schon eifrig gestritten, muss man sagen.
Sinn der Sache.
Über Erbschaftssteuern und Vermögenssteuern. Ich komme jetzt zu den Aussichten dieser Koalition. Wir wissen, Leo Lugner hofft, dass das Ganze scheitert, logischerweise. Für die FPÖ. Und was hoffen eigentlich Sie für die SPÖ?
Naja, wunderschön wäre für mich, wenn die drei Parteien sich zusammenraufen und auch die SPÖ halbwegs gesichtswahrend in diese Regierung geht. Und ich habe letztens das Beispiel gebracht mit den drei Kindern. Wenn drei Kinder miteinander spielen wollen, dann braucht jedes Kind ein Spielzeug und nicht nur zwei oder nicht nur ein Kind, sonst funktioniert es nicht.
Und wird jedes Kind, also werden das rote Kind, das schwarze Kind und das pinke Kind ihr Spielzeug kriegen?
Ich glaube, es wäre möglich. Ich glaube wirklich, wenn man den NEOS im Bereich des Föderalismus, im Bereich der Transparenz, im Bereich der Bildung was gibt, wenn man der SPÖ bei Sozialen was gibt, wenn man der SPÖ bei Gesundheit was gibt, bei Pflege zum Beispiel, dann wäre was drin. Und wenn die ÖVP dafür in ihren angeblich so hohen wirtschaftlichen Kernkompetenzen ein bisschen an Spielraum gibt, dann hätten ja alle drei
das
was
Problem
davon.
An dieser Koalition ist das Problem an dieser Koalition, wo ich nicht dran glaube, wie Sie schon vorher richtig gesagt haben, dass es überhaupt kommt, ist, dass es nicht darum geht, dass jeder Spielzeug kriegt, sondern es möchte in Wahrheit von diesen drei jeder einen anderen ein Spielzeug kaputt machen. Das ist das Ansinnen, was diese Parteien haben.
Genau das darf
die
es
da,
nicht sein.
Ja, aber um das geht es gerade. Und deshalb glaube ich nicht, dass es funktioniert.
Das glaube ich aber nicht, weil man hört schon noch, dass es Einigungen gibt bei Dingen, die wirklich gut sind. Ja. Also es gibt Einigungen zum Beispiel zum zweiten verpflichteten Kindergartenjahr. Es gibt Einigungen dazu, dass man sagt, okay, man muss im Gesundheits- und Sozialbereich gewisse Dinge angleichen.
Also ich höre auch, dass es in Wirklichkeit schon Einigungen gibt für leistbares Wohnen für Energie. Also es dürfte tatsächlich einiges scheitern.
Aber es gibt sehr, sehr große Brocken, über die man sich nicht drüber traut. Über die man sich nicht drüber traut und da kracht es.
Nein, natürlich. Ich wollte damit nur, und ich glaube, Sie auch so, wir wollten damit nur zeigen, es gibt grundsätzlich schon,
dass es nur Punkte gibt, wo man sich nicht einig wird, ist auch klar. Es ist,
aber wenn Sie Recht behalten und das Ganze scheitert, und die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, also es ist 50-50, sagen wir es mal so, was passiert denn dann? Gibt es Neuwahlen? Kommt dann Sebastian Kurz?
Ich bin kein Glaskugel-Mensch. Und Kartenleger, aber die Gefahr, dass es Neuwahlen gibt, gibt es, und es gibt in der ÖVP realistisch es gibt Personen, die wollen Sebastian Kurz zurück, die wollen ihn wieder installieren, glauben, dass sie mit Sebastian Kurz wieder Nummer 1 werden. Ob die sich durchsetzen, ist fraglich, das ist wirklich Glaskugel und Kartenlesen. Ich weiß nicht, wie stabil die ÖVP ist, aber man hört das dort immer wieder von vielen Seiten, und auch in der SPÖ gibt es eben viele, die sagen, eher sicher besser in die Opposition, als jetzt irgendwo in eine Koalition hineingehen, wo man nicht irgendwo wirklich seine sozialdemokratische Politik umsetzen kann. Und es wäre für die Sozialdemokratie besser, nicht in die Regierung zu gehen. Die kenne ich auch. Und die Frage ist, wie die sich in ihrer Partei durchsetzen. Mir kommt vor, als hätte Karl Nehammer mittlerweile kein gutes Standing mehr, nach dem, was in der Steiermark passiert, nach dem, was im Burgenland droht, wo ich glaube, dass die ÖVP komplett von Norbert Hofer aufgesaugt wird. Naja, aber es ist natürlich schon für eine Partei tragisch, wenn sie irgendwo eine Wahl nach der anderen massiv verliert. Sie spielt im Moment keine Rolle. Naja, hat die ÖVP schon mal die Landeshauptleute gestellt und jetzt drohen es einstellig zu werden. Also das ist schon irgendwo kein gutes Signal.
Das ist alles richtig, aber ich glaube, was auch ein Faktor ist, dass Kickl nicht regieren will und dass die FPÖ nicht regieren will.
Wir wollen regieren. Ich glaube, Neuwahlen gibt es, weil die ÖVP glaubt, sie werden kurz dann gewinnen. Also wenn es zu Neuwahlen kommt, glaube ich, ist das der Hintergrund.
Ich würde gerne noch auf diesen Punkt, weil Sie Leo Lugner geantwortet haben, das stimmt, natürlich gibt es die in der SPÖ, die Gruppe an Leuten, die sagt, na, wieso sollen wir jetzt dieses Budget sanieren und bleiben wir lieber in Opposition. Wie groß ist diese Gruppe?
Naja, eher klein. Und das wäre halt eine Gruppe von Leuten, die sich auch durchaus offen zeigen, Oppositionspolitik zu machen. Nur man hat in den letzten Jahren gesehen, dass das eine kleine Gruppe ist, die nicht so viel zu melden hat. Und dass der Großteil der Partei sich halt eher in Regierungsämtern sieht. Und vor allem derjenigen, die dort die Entscheidungen zu treffen haben und dass die mit Oppositionsarbeit wenig bis gar nichts anfangen können.
Das ist in jeder Partei so und natürlich auch bei uns. Auch wir wollen regieren, auch Herbert Kickl will regieren, das selbstverständlich ist das
so. Ja, aber gleich oder erst noch eine Neuwahl?
Er würde auch sofort, bitte, wir sind Nummer eins, mit einem traumhaften Ergebnis. Natürlich, wenn die ÖVP glaubt, dass sie Neuwahlen wollen, wird man sich anschauen, ob Sebastian Kurz noch einmal zieht. Aber wir würden natürlich auch sofort regieren wollen. Es ist ja nicht so, dass Kickl, es hat niemand Angst vor Sebastian Kurz. Also ich glaube vielleicht, dass ein oder andere Journalist wünscht sich ihn wieder, oder das Medienhaus, aber wir haben keine Angst vor ihm. Ich glaube eher, dass es für die FPÖ gut wäre, sofort in die Regierung zu gehen. Und wir haben jetzt, und das für das Land gut wäre, dass wir etwas weiterbringen. Neuwahlen scheitert Neuwahlen, ja?
Ja, so die fordert er dann.
Bevor nichts weitergeht, kann auch eine Neuwahl natürlich etwas sein, was richtig ist. Aber man muss schon noch eines sagen. Es ist nicht die FPÖ daran schuld, dass wir nicht in einer Koalitionsverhandlung sind, sondern es ist der Herr Bundespräsident daran schuld und es ist der Herr Karl Nehammer, der unbedingt Bundeskanzler bleiben will, daran schuld. In der ÖVP gibt es viele, die sofort eine blau-schwarze Regierung wollen. Die gibt es auch.
Antwort,
gibt nicht nur Glücksritter, die auf Sebastian Kurz hoffen.
Sie haben jetzt gelacht, Sie sehen das anders, dass weshalb Herbert Kickl nicht in Koalitionsverhandlungen ist. Und ganz kurz, glauben Sie, dass sich die FPÖ jetzt vor Sebastian Kurz fürchtet?
Weiß ich nicht. Also Sebastian Kurz ist massiv angeschlagen und vor allem seitdem der Thomas Schmidt den Kronzeugenstatus erhalten hat, glaube ich schon, dass es nicht mehr ganz so rosig ausschaut für Sebastian Kurz, aber vielleicht ist das auch einfach nur meine naive Hoffnung, ich weiß es nicht, aber da wäre ich mir gar nicht so sicher. Was ich nur generell bei der FPÖ sehe und was mein Eindruck ist, wenn alle mir entgegenkommen und alle in eine andere Richtung fahren wie ich, dann kann ich mir überlegen, wieso fahren alle anderen in die falsche Richtung? Oder ich kann mir überlegen, bin ich vielleicht der Geisterfahrer, fahre ich auf der falschen Seite? Ja. Und ich glaube, das passiert bei der FPÖ nicht ganz. Weil man könnte ja schon sich einmal die Frage stellen, warum will keine einzige Partei, nicht eine einzige Partei mit mir gemeinsam regieren? Und vielleicht hat es was damit zu tun, dass ich mich nicht konstruktiv verhalte. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass ich andere beleidige, dass ich untergriffig bin. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass ich auf eine Art und Weise Politik mache, die nicht seriös ist, sondern die vor allem auf Emotionen setzt. Vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass ich in Wirklichkeit gar nicht das kompetente Personal habe, das ich brauchen sollte. Man sieht es jetzt in der Steiermark zum Beispiel, die haben sich auch geeinigt. Da haben sie 4-4 gemacht, da haben sie ergo der ÖVP genauso viele Posten gegeben, als sie selber bekommen haben. Warum? Weil sie, wenn sie ehrlich sind, nicht einmal die Leute gehabt hätten, mit denen sie die Posten besetzen können. Weil die Personaldecke der FPÖ so extrem dünn ist.
Das stimmt doch überhaupt nicht. Das stimmt ja alles überhaupt nicht. Das sind doch alles fadenscheinige Argumente. Da muss ich gleich einmal anfangen beim Geisterfahrer. Also, ob ich der Geisterfahrer bin, sollte könnte ich mich als Sozialdemokrat oder ÖVPler fragen, wenn mir ein Scharen die Wähler davonlaufen und zur FPÖ kommen, wenn irgendwo niemand mehr sich bereit erklärt, diese Parteien zu wählen und die eine Partei und ein Parteiobmann erfolgreich ist, das ist Herbert Kickl, das ist die FPÖ, gewinnt Wahlen überall in ganz Österreich, ist klar Nummer eins. Also das ist das, was die Bevölkerung will. Es ist nicht das, was Andi Babler und Karl Nehammer sagt, das wollen die Leute offensichtlich nicht mehr. Und wenn ich mir die Umfragen anschaue, wie das weitergeht, dass jetzt in den Umfragen die FPÖ noch stark dazu gewinnt, dann sind die Geisterfahrer eher die drei, die in der Koalitionsverhandlung sitzen und vielleicht die Grünen, die vielleicht noch gern mitmachen würden. Das sind die Geisterfahrer und nicht die Freiheitlichen. Da haben sie echt was falsch verstanden in ihrer
Ich glaube, darauf werden wir uns jetzt nicht einigen, wer jetzt der wirkliche Geisterfahrer ist. Danke, Leo Lugner. Danke, Veronika Bormena. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.